Düb. Lukas 11, Vers 1. Was ist denn das so kurz heute hier? Heute geht es um das wichtigste Thema überhaupt für uns Christen. Und auch das wichtigste Thema für Gott. Okay, das wichtigste Thema ist, dass du errettet bist, ist klar, ne? Um überhaupt wieder mit Gott zusammen zu sein. Aber danach kommt halt das nächstwichtigste Thema. Und das ist das Gebet. Lass uns mal lesen. Lukas 11, Vers 1. Und es begab sich, dass Jesus an einen Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, da sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Das einzige Mal, dass hier in der Bibel irgendwie ein Jünger Jesus was fragt, lehre mich das. Und da muss irgendwas gewesen sein an Jesus seinen Gebeten, das den Jünger halt beeindruckt hat. Und da beobachtet Jesus. Und Jesus pflegte oft und viel zu beten. Besonders dann, wenn er müde war oder wenn der Tag richtig stressig war oder wenn wichtige Entscheidungen kamen, hat sich Jesus halt an einen einsamen Ort zurückgezogen, um mit Gott zu reden. Ich habe jetzt so viele Christen schon kennengelernt und irgendwie wird auch das Gebet unterschiedlich interpretiert. Vielleicht nicht durch dem, was man sagt oder wie man es interpretiert aber oder definiert, aber an der Art, wie Gebet gelebt wird und was für eine Stellung das im Leben eines Christen hat. Ne? Für mich ist Gebet einfach nur wirklich im Zwiegespräch zu sein mit jemandem. Ja. Wenn wir so durchs Alte Testament studieren, durchs Neue Testament, dann ist das einzig Besondere an diesen Männern und Frauen Gottes, ne, diese Wolke von Zeugen, dass sie von sich aus Gott gesucht haben, mit ihm geredet haben. Wir haben schon 3 Bücher von dem 5 in Psalmen durch und auch da lernst du halt zu beten. Das ist einfach nur ein Gebetsbuch, das musikalisch halt mit Musik unterlegt wurde. Das, was wir hier machen, ist auch beten eigentlich. Außer die vielleicht sich oder ihre Stimme oder die Musik anbeten, aber normalerweise ist der Lobpreis einfach nur eine Zeit, wo man sich selber mit seiner Seele, mit den Gefühlen, die da sind, die Emotionen zu Gott kommt, wo die Seele schreien kann, ne? Und fühlen darf. So, und daran kannst du, oder mache ich so fest, daran mache ich meinem Glauben fest, indem ich beobachte, wie sieht mein Gebetsleben aus? Die Zeit mit Gott. Ne? Wie sieht die Zeit aus, wenn ich mit anderen zusammen vor Gott komme, um ihn zu suchen? Ja, im Gebet. Und daran kannst du auch eigentlich am besten sagen, wie viel Frucht du hast, wie viel Werke dein Glaube produziert, wie echt es ist. Ja, denn je tiefer ich verwurzelt bin mit Gott im Gebet, je mehr das Einfluss hat auf mich und Bestand hat in meinem Leben, so, desto mehr beweist es, dass Gott für mich lebendig ist und echt ist und ich die Not sehe, die da ist und ihn kenne und alles bei ihnen ablade. Ne? Wenn du wirklich was erreichen willst in deinem Leben für Gott so, und in dir und für dein Umfeld, so, dann werden Beter. Das ist übrigens der Dienst in der Gemeinde, der am meisten vernachlässigt ist. Da zu Gebetstreffen kommt immer nur der Kern meistens. Ne? So, was echt schade ist, weil gerade das Gebet habe ich gelernt jetzt in den letzten Jahren mit Gott und in meinem Dienst. Gerade das Gebet ist halt das allen vorangeht. Zuerst komme ich und suche seinen Willen im Gebet, erfahre im Gebet seinen Willen und dann sehe ich, wie er es vollbringt und gebe ihm Ehre und Dank dafür. So, wenn du es so sehen willst, Hitler hatte so eine Taktik im Krieg. Hab auch vergessen, wie es hieß. Sturmangriff? Nee. Blitzkrieg, genau. Ne? Wo erstmal alles platt gemacht wurde Und dann kamen erst die Truppen rein ins Land. Und unsere Gebete sind sozusagen die Bomber. Wenn du ein Mensch bist, der gerne die Dinge selber in die Hand nimmt und selber gern irgendwas tut und so, ohne vorher das bei Gott abzuladen, so dann wirst du Gott nicht sehr viel Ehre geben. Ist ganz logisch. Ne? Wenn du jemand bist, der aber weiß, dass Gott im Endeffekt sein Wille passieren soll, dann bist du jemand, der alles vor Gott bringt und der dann erwartet, so dass Gott auch was tut. Und wenn es dann passiert, dann kriegt Gott dafür Ehre und Dank, ja, und Lob. So, und Jesus lehrt natürlich seinen Jünger hier, was wie man beten soll oder was eine gute Möglichkeit ist, einzusteigen, um Gebet zu lernen. Ja, und dann fängt er an: Herr, lehre uns beten. Vers 2, da sprach Jesus zu ihnen, also zu allen jetzt: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme, ja, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und in Matthäus geht es noch weiter: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist ein bekanntes Gebet unter Christen. Ne? Kenne auch Gruppen, die das beten. Immer und immer und immer wieder. Ne? Ist ein sehr mächtiges Gebet. Ne? Ist ein Psalm in meinen Augen. Nicht mehr, nicht weniger. Aber was Jesus hier den Jüngern versucht beizubringen, ist so ein. Was man braucht, um zu reifen in der vollen Frucht. Und zwar fängt er an mit unser Vater. Und das ist was eigentlich nichts Neues. Ich lese gerade viel in Jeremia. Und da offenbart sich Gott als Vater und sagt: Meine Kinder. Da offenbart sich Gott auch und nennt sich: Ich bin euer Eheherr. Also als, und ihr meine Braut. Und so ein. Und eigentlich ist nichts Neues, aber in der Lehre damals der Juden wurde so halt nicht viel gebetet. Ne? Es war halt Jahwe, der Herr, der Gott, der Allmächtige. Ne? Und Christus kommt und bringt eine persönliche Stufe rein und sagt: Wenn ihr euch Gott naht, dann persönlich. Gott ist niemand, vor dem ihr Angst haben müsst, den ihr vielleicht fürchten solltet, ehrfurchtsmäßig, wie euren eigenen Vater, sondern aber das ist Familie, zu der er naht. Und das ist was Schönes. Und ich bin da super dankbar für, denn ich kenne viele, die das nicht verstanden haben. Und die Gott nahen, als ob er sauer ist. Ne? Oder als ob er keine persönliche Nähe zulässt. Sondern als ob er nur aus richtig und falsch, Regeln, gut und schlecht, sauber, unordentlich besteht. Und sie haben Angst, so wie mein Hund, wenn er. Mein Hund zu mir kommt, ne, so total übertrieben unterwürfig. Ich mag das überhaupt nicht. So Lehmann war da anders, mein alter Hund. Der kam auf mich zugesteuert so und hat sich gefreut, ne, und mit mir gespielt. So Kiwi, ich habe noch nie so einen unterwürfigen Hund gesehen. Mit der kannst du nichts machen. Ne. Und selbst wenn sie kommt zum Streicheln, dann streichel ich sie und dann fängt sie an einzupullern. So, ne. Hier diese Respekttropfen, was weiß ich, wie man das nennt. Oh, mich nervt das. Ne. Und ich bin dankbar, dass ich so vor Gott nicht sein muss. Wir brauchen uns nicht mehr mit Angst sondern denn da ist Frieden. Das bezahlt dank Jesus. Von daher passt auch, dass wir Abendmahl heute feiern. Denn Christus hat gesagt: So oft ihr das tut, tut das zu meinem Gedenken. So oft ihr Wein und Brot trinkt zusammen, feiert. Denkt dran, es ist bezahlt, ihr seid gerettet. Ihr seid frei in alle Ewigkeit. Deswegen ist das Abendmahl auch nicht Gesundheit, das Abendmahl auch nicht irgendwie ein Ort der Angst, ne, wo du kommst und dich selbst geißelst und deine Sünden bekennst und so weiter und dich mit Furcht nahst, sondern das Abendmahl ist ein Festmahl, ne, eine Feier. Wir können kommen mit Freude, selbst wenn wir noch so eine Loser sind, zum Abendmahl können wir kommen und sagen: Oh, wir sind Sieger in Christus. Mein Herr hat gesiegt. Sein Name steht über mir. Seine Gerechtigkeit trage ich. Von daher, wenn wir ins Gebet gehen, sollten wir genauso feiern und mit Freude zum Thron der Gnade kommen. Mein Vater, der du bist im Himmel. Und das ist wichtig, ne? Und wir, gerade in Psalmen kannst du das echt lernen. Manchmal sind die Leute so depressiv da, so wie David oder einer der Söhne Koras oder so, ne? Und total im Fleisch vielleicht, gerade voll in der Sünde, Gott total entfremdet und sagt so, ich kann dich nicht mehr sehen, nicht mehr hören, die Sünde haftet an mir, ich bin elend und arm und schwach und bin bedrängt von allen Seiten und du redest nicht, ich rufe zu dir und da ist nur Dunkelheit, so, ne? Aber sie kommen halt mit ihrer Seele, mit ihrem Herz zu Gott. Und auf einmal merkst du, wie der Heilige Geist halt ihren Blick in den Himmel richtet. Auf diesen Gott, der über all diesen Problemen steht. Über all dieser Begrenztheit. Und Christus kommt dir und sagt so, egal was ihr gerade im Herzen habt, so, wenn ihr zu Gott kommt, so, dann kommt und seht seine Größe erstmal. Und das hilft. So viele Momente, die mir einfach zu viel sind und zu groß, die ich nicht verstehe, die ich nicht tragen kann, die mich einfach zermatschen. Ja. Verletzungen von anderen oder Unglaube oder kein Vertrauen in bestimmten Bereichen oder einfach nur Fleisch oder was auch immer, ne? Aber dann darf ich mich nahen zu dem, der mich Familie nennt und mich willkommen heißt, wie ein Kind, ne? Und auf einmal erblicke ich seine Größe. Und dass das alles gar nicht so viel ist und gar nicht so schlimm, wenn ich es nur bei ihm lasse, ne? Wir haben einen Gott, der über allen steht und über allem regiert und zu dem dürfen wir uns nahen. Das ist was Tolles. Also bevor wir kommen mit unseren Nöten und so, ist es gut, vielleicht erstmal drüber nachzusinnen, so, okay, wer ist denn der, den ich jetzt hier gerade mein Leben anvertraue? Und da ist alles möglich. Du bist im Himmel und geheiligt werde dein Name. Du kannst es immer und immer wieder lesen im Alten Testament, wenn da jemand betet oder Gott redet zu seinem Volk durch die Propheten. Dass entweder der Prophet oder das Volk oder Gott halt sagt, um meines Namens willen rette ich dich. Nicht wegen dir, weil du so toll bist oder so, sondern um meines Namens willen, weil mein Name, du trägst meinen Namen. Ja, damit die um dich drumherum erkennen, wer ich bin, so werde ich das Wunder tun oder dir vergeben oder was auch immer. Ja. Und genauso dürfen wir nicht vergessen, auch sein Name steht bei uns, ne? Gesundheit. Und wir tragen den Namen Christi. Ne? Sein Banner. Nicht mehr Stefan Spielau sein Reich, sondern Jesus Christus sein Reich. Ne? Und das ist wichtig zu erkennen, dass wir einen bestimmten Platz haben bei Gott. Ne? Und dass dieser Platz schon fertig ist und berufen ist. Dass da Erwählung drin steckt und eine Unterschrift. Da komme ich auch nicht mehr raus, weil ich mich verkauft habe. Ne? Von daher ist es gesund, dann zu gucken, okay, wo ist die Ehre für Gott? Und ich bin sicher in seinem Namen. Denn er spricht für mich. Geheiligt werde dein Name und dein Reich komme und dein Wille geschehe im Himmel und auch auf Erden. Herr, ich suche deinen Willen. Und ich will für dein Reich bauen, nicht für meins. Und der erste Teil von dem Gebet ist beendet. So, dieses Gebet hat so drei Teile, drei Abschnitte. Der erste Teil ist Gott, der Schöpfer. Der zweite Abschnitt, das bin ich als Geschöpf, das kommt. Gib uns unser tägliches, unser nötiges Brot. Und das betrifft alles, was ich brauche hier, um zu existieren oder zu bestehen oder zu funktionieren. So, das sind auch all meine Sorgen und all diese Ängste oder all die Sachen, die meine Seele braucht irgendwie oder wo mein Herz nachschreit, die vielleicht gar nicht notwendig sind, aber trotzdem ist es mir so kostbar und so gewichtig, dass ich mich quäle, dass ich es nicht habe. Oder mich quäle, dass ich es habe, weil ich es nicht loswerden kann. Ja. So, und das hat ein Anrecht vor Gottes Thron. Ja. Und von daher darf ich mich richtig auskotzen vor Gott und mich richtig hingeben und sagen, ich brauche das. Ja. Aber trotzdem darf ich nicht vergessen, so halt zu gucken, okay, was brauche ich heute? Jesus hat immer gesagt, mein täglich Brot. Und da sind so viele Sachen, die ich mich manchmal hingebe oder meinen Gedanken freien Raum lasse oder die ich meinem Herzen brodeln lasse und die so viel wegnehmen von meinem täglichen, dass ich überhaupt nicht mehr aufs Heute gucke und aufs Jetzt, sondern einfach mich bewege in zukünftigen oder vergangenen. Paulus hat gesagt, das schweifen wir ab. Ich gucke nicht mehr nach hinten, sondern ich gucke, wenn, dann auf das, was in der Zukunft kommt, wenn ich nicht mehr hier bin. Aber jetzt laufe ich, genau jetzt, und gebe alles, was ich kann. Und manchmal ist es befreiend, wenn man zu dem Punkt kommt, wo man loslassen kann, auf das gucken, was ich vielleicht morgen habe oder morgen gern hätte, so, und einfach nur im Jetzt ist. So, mein täglich Brot gib uns. Das, was ich brauche, ja, meine Not. Und vergib uns unsere Sünden. Das ist mein Lieblingsgebet. Das ist das, was ich am meisten bete, glaube ich. So, Herr, vergib mir. Ich war wieder so ein Depp. Ich war wieder so schwach. Ja, wieder so dumm. Wieder so selbstsüchtig. Hab mich schon wieder Zorn hingegeben und meine Frau mit ihr gekämpft im Gespräch, so um mich selbst zu verteidigen. Ja. So, vergib mir, denn ich bin schwach, ich krieg's nicht hin, du zu sein. Jesus, ich danke dir für dein Opfer. Und ich danke dir, dass du mir jetzt vergibst, das weiß ich. Und dann gehe ich glücklich wieder weiter. Ja. So. Aber da kommt noch ein dritter Teil dazu, nämlich, dass in unserem Gebet noch die Fürbitte ist und auch die anderen Personen, die anderen Menschen um uns drumherum eine Rolle spielen. Ne? Dass wir hier sind für andere. Vergib uns unsere Schuld. Und mich nervt dieser zweite Teil. So, wie auch wir vergeben jeden, der uns etwas schuldig ist. Es gar nicht so einfach, das immer mit gutem Gewissen zu beten. Ne? So, und zum Beispiel heute haben du und ich uns so ein bisschen, na, nicht gekracht, aber gekappelt, so, ne? So ein zwei Dickschädel treffen aufeinander, so, und dann, naja, so ein, ich bin froh, dass es nicht zum Streit geworden ist, so, aber das nervt so, ne? Und sie auch, so, und dann, ne, aber das Gebet dann zu sprechen, und ich gehe dann wieder, bereite weiter Predigt vor, denke drüber nach, so, und dann komme ich zu dem Teil und denke so, ach, ne? Weil das, was Jesus hier sagt, ist, auch wenn sie im Unrecht ist, ich soll ihr vergeben. Warum? Weil ich ja genau das Gleiche von Gott verlange, dass er mir vergibt. Auch wenn ich schuldig bin. So, und das ist ein wichtiger Teil hier. Und ich merke, habe das immer und immer wieder gelernt und gesehen, so, wenn ich nicht vergeben kann, wenn ich warte auf den anderen, der mich verletzt hat oder mir was genommen hat oder halt mich zornig oder wütend macht oder bitter oder was auch immer, ne? Wenn ich nicht vergeben kann, auch wenn der Vogel sagt so, pff, hier, so, mach dich weg, Entschuldigung, sagt man nicht, so, aber, ne? So, ich sehe überhaupt nicht ein, mit dir noch zu reden oder so, oder mich zu entschuldigen, ne? Aber ich merke, wenn ich dem nicht vergebe, dann werde ich bitter, ne? Paulus sagt, so ein Zorn und Bitterkeit sind Götzen. Und ich kenne mich da gut aus, so, ne? Wenn du dich dem hingibst, das nimmt, frisst immer mehr, das nimmt immer mehr Platz ein ins Jetzt, ne? Und du wirst immer verbitterter. Und diese Situation oder was auch immer kommt immer öfters in deinen Kopf und immer verstärkt und die Bilder werden immer tiefer und du baust das aus, ne? Bis du irgendwann halt hast, ne? Und explodierst. So ein. Und das ist halt wie Krebs auch in der Gemeinde, sagt Paulus. Von daher ist es auch für mich wichtig, dass ich vergebe. Unabhängig davon, was die andere Person, wie die eingestellt ist dazu. Damit ich nicht bitter werde. Damit ich im Frieden bleibe. Damit ich in der Gnade bleibe. In Christus bleibe. Und so ist es wichtig, Jesus seinen Weg in dem Bereich zu gehen, nämlich zu sagen, ich nehme das Kreuz auf mich. Die Schuld des anderen. Und das ist befreiend. Ich weiß noch, wie ich Probleme mit meinem Vater hatte, immer. Ne? Und dann bin ich zu Christus gekommen und das war eins der ersten Sachen, die er von mir verlangt hat. Du vergibst. Ich meine, er hat sich nicht geändert, er ist immer noch gottlos und so weiter. Ne? So an dem Tag war er immer noch der gleiche und die Situation hat sich nicht geändert, die Schuld war immer noch da und so weiter. Aber irgendwie hat mir Gott so viel Gnade gegeben, dass ich vergeben habe. Ne? Und das hat mich frei gemacht. Nämlich frei gemacht, Herr, ihn zu lieben. So mit dieser göttlichen Liebe. Auch frei gemacht, mit mir selber mich zu lieben in dieser Agape-Liebe. So zuzulassen, verändert zu werden. Ne? Dieser Zorn und diese Bitterkeit und diese Wut so zerstören. Ja. Sie nehmen diese gute Früchte weg der Liebe. Und deswegen ist es wichtig, dass wir schon um unsere Willen und unserem Umfeld willen so sagen, okay, ich vergebe. Und vergeben bedeutet nicht vergessen, sondern vergeben bedeutet, es wegzuschmeißen, ins tiefste Meer und es nicht mehr vorzuholen laut. Es nicht vor der Nase zu halten. Und so vergibt uns Gott. Er wirft unsere Sünden ins tiefste Meer und das heißt, er holt es nicht mehr raus. Und da freue ich mich drauf und da bin ich dankbar für, dass wenn ich in den Himmel komme, Gott nicht vor mir steht und all die Sachen wieder rausholt und gezeigt. Nee, die Vergebung ist komplett. Also zählt wieder nur, was mache ich heute und was mache ich jetzt. Und führe uns nicht in Versuchung. In Jakobus steht, Gott versucht niemanden, aber es steht halt da, Gott schickt uns auf Wege, wo wir auch versucht werden. So wie Jesus wurde 30 Tage durch die Wüste geführt im Heiligen Geist. 30 oder 3? 30, ne? 40? 40. So durch die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Es war eine Prüfung. Und so macht Gott das für uns auch, denn er züchtigt, wenn er liebt. Und er führt uns nicht immer dorthin, wo alles super ist und leicht. Was ich sagen kann, ist, Gott bewahrt uns vor einer Menge Versuchungen. Ich glaube, wir würden alle jeden Tag fallen bis ins Unendliche, aber Gott lässt es nicht zu. In Jakobus 1 steht, dass er die Versuchung begrenzt hat für uns. Nur so viel, wie wir tragen können. Obwohl er weiß, dass wir in manchen fallen. Aber nur so viel, dass wir dann wieder rauskommen, Buße tun können und weitergehen können. Ja. Gott züchtigt, wen er liebt, aber es ist trotzdem gut zu beten, Herr, ich bin schwach, ich weiß, wer ich bin. Bitte halt deine Hand über mich. So bewahr mich und erlöse mich vom Bösen. Ja. Ich weiß, dass ich nicht bestehen kann vor deinen Prüfungen. Also bitte lenke du alles so, dass es läuft. Dass ich dich anbeten kann und preisen kann. Und jetzt kommt der letzte Teil von dem Gebet. Und das ist Lobpreis und Anbetung. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. So, und das ist alles dein Wirken. Das ist alles zu deinem Ruhm. Das ist alles dein Reich, das du baust und nicht meins. Also kurz zusammengefasst, das Gebet ist der Bereich, wo ich wirklich am meisten für bete, dass ich da drin wachse. Manchmal höre ich meinen Gebeten so zu, wenn ich bete und ich merke, ich bete nur für mich. Also im Grunde besteht manchmal mein ganzes Gebet nur aus, grob gesagt, jetzt gib mir täglich mein nötiges Brot. Ja, da fühle ich mich schlecht oder da habe ich Angst oder das brauche ich oder hier habe ich zu wenig oder wie soll das weitergehen oder dies oder jenes, ich bin so schwach oder der hat mir so wehgetan oder was auch immer. Ne? Aber das sind halt die Psalmen, es gibt zwei Psalmen, bei den Psalmen, die so traurig sind und so depressiv, dass die keinen guten Anfang und kein gutes Ende haben. Die hören einfach depressiv auf. Ne? Das sind die mich überhaupt nicht, die ich nicht gern lese. Aber es ist wichtig, dass wenn wir uns Gott nahen, dass wir erstmal glauben, dass er ist, aber dass wir auch versuchen, uns zu erinnern, so wer Gott ist. Wo Gott ist. Wie Gott für uns ist. Und unseren Blick irgendwie im Geist zu heben über das, was hier gemacht ist. Was begrenzt ist. Was kaputt geht. Wenn wir unserem Gott kommen, dann dürfen wir glauben, dass wir erhört werden. Lass uns noch die restlichen Verse lesen. Und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte, und er ginge zu ihm um Mitternacht, und ich spräche zu ihm, hey Freund, leih mir 3 Brote. Denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen, oh, Mann, Alter, mach mir keine Mühe. Die Tür, die ist schon verschlossen. Meine Kinder, die sind auch schon im Bett. Ich kann nicht aufstehen, um dir etwas zu geben. Ich sag euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seine Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Ja, ist klar. Wir reden hier über zwei Freunde. Ne? Und wenn ihr bei mir klingelt nachts, dann wäre ich auch genervt. Und sagt so, hey, ich brauche mal eine Wurst oder so, ein Freund ist da. Ne? Aber ich kenne mich, ne? Selbst so viele Situationen, die so ähnlich waren, natürlich nicht im Schlaf oder so, aber ne, wo irgendjemand mich um irgendwas gebeten hat und ich dachte innerlich so, nee. Ne, bei mir schon abgeschlossen, ich habe keine Lust, keine Kraft mehr dafür. Ne? Nicht schon wieder, ich krieg's da eh nicht zurück. Ne? Aber wo ich deswegen so ein schlechtes Gewissen habe, dass ich es trotzdem gegeben habe. Ne? Kennt ihr das? Ja, ich schon. Ne? Und ich sag euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an und so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, der empfängt doch. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist unser Vorrecht als Kinder Gottes. Was Jesus gesagt ist, ihr müsst glauben und annehmen. Einfach nur annehmen. Es ist eh schon alles da und Gott ist bereit, es zu geben, mit Freuden. Ja. Auch du musst kommen als Mensch Gottes zu Gott und du musst suchen. Ja. Du musst der sein, der anklopft. Ja. Der reinkommen will in sein Reich und in seine Gemeinschaft. Und du musst der sein, der fragt. Und das ist eben dieses Geheimnis. Natürlich weiß Gott schon im Voraus, was wir wollen oder was wir brauchen. Und natürlich weiß er auch im Voraus seinen Willen und wie da sein Plan funktioniert und was alles passieren muss, damit am Ende wir preisend dastehen und Frieden haben. Aber trotzdem ist ihm so wichtig, dass wir daran teilnehmen. Ne? Und er kann uns nicht seinen Masterplan offenbaren, den würden wir eh nicht verstehen. Aber sein Masterplan heute und jetzt. Und diese kleinen Puzzleteilchen, er will, dass wir dabei sind und Anteilnahme haben. Er will, dass wir erkennen, dass er in unserem Leben wirkt, und was tut. Dass wir niemals verloren sind oder ohne Hoffnung oder sonst was, sondern sicher und gehalten. Dass er so viel gegeben hat, dass er uns nicht mehr loslässt, sondern treu bleibt. Dass er sich freut, wenn wir kommen in sein Angesicht. Er will, dass wir das wissen. Und wir sind so selbstverliebt, dass wir es ständig vergessen. Und schon drehen wir uns wieder um den eigenen Schwanz hier unten in der Welt und sind voll Panik und fühlen uns hilflos. Aber das ist das Wichtige, der verstanden hat, wer Gott ist und wer er ist in Gott oder sie, der liebt die Gemeinschaft mit Gott und sucht. Und das sind die, die finden. Das sind die, die anklopfen und sagen, Gott, ich will mit dir sein. So wie letzte Woche Martha und Maria. Wer war die? Maria war die Fleißige, ne? Martha, Martha, machst du Sorgen, genau. Ne? Ich wollte es heute eigentlich lesen. Matthäus sagt Jesus noch ein bisschen mehr zu dem Gebet, aber es wird zu viel. Aber er sagt, wenn ihr betet, so sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Ja. Und dieses Plappern ist so gedankenloses Reden. Ja. Oder was auch passieren kann bei uns, diese aufgesagten Worte. Ne? Und dass du bestimmte Formeln hast, die du immer wieder sprichst, ne? Weil es besonders heilig klingt. Oder so wie das Vaterunser, das kann man gebrauchen als Werkzeug. Wenn man selber keine Worte findet oder seinen Blick nicht erheben kann, dann ist es gesund vielleicht. So wie jeden anderen Psalm auch. Aber man kann es auch missbrauchen, indem man nur diese Worte runterprabbelt und dann hat man gebetet. So wie das Ave Maria oder was auch immer. Ne? Also gibt es auch christlichen Slang, Sachen, die man halt missbrauchen kann oder runterprabbeln kann. Ne? Ganz normale Worte halt, aber die man halt immer betet. Ne? Aber die im Grunde überhaupt nicht nah mit Gott sind. Ne? So wie das Tischgebet. Dank dir, lieber Vater, für das Essen. Amen. Aber hat man das zum Essen gesagt, zu seinem Bauch oder zu Gott? Ne? Hat das Herz gerade sich gefreut darüber, eine Speise zu haben, oder geht es einem gerade so gut, dass man da überhaupt nicht drüber nachdenkt? Ne? Und da gibt es halt Menschen, die darauf bestehen, dass man vom Essen betet, obwohl da Menschen sind, die überhaupt nicht dankbar sind dafür. Ne? Das Gebet kann auch missbraucht werden und so ein Ding werden, als ob es was Heiliges ist, ne? Als ob es, keine Ahnung, es dreht sich dann mehr um dieses Gebet oder um dieses Tun, ne, als um Gott. Und dann sage ich lieber, bete nicht. Auch Gott sagt dann lieber, bete nicht. So, ne? Weil Geplapper brauche ich nicht. So, oder man benutzt das Gebet, um in der Gemeinschaft vor allem um zu predigen. Kenne ich auch, habe ich auch schon gemacht. Ne? Du willst jemandem irgendwas sagen und dann machst du es halt im Gebet. Ne? So, oder du hast irgendeinen Standpunkt, den du gerne lernen möchtest, also machst du es im Gebet. Ne? Ist vielleicht auch nicht gerade der richtige Weg. Ne? Aber der das Gebet nimmt, um Gemeinschaft zu haben mit Gott, mit seinem Schöpfer ganz persönlich, und ihn dort anguckt und anbetet, da ist Kraft drin und da ist Segen drin und da sagt Gott so, und ich liebe das, ich will das. Das tu. Bleib beständig in dieser Form mit mir. Ne? Paulus hat gesagt, bleib beständig im Gebet. Also nicht den ganzen Tag so, wie die Mönche, ne, mit Mauer drum und man wird nicht gesehen und gehört, sondern ständig in der Gemeinschaft mit mir. Als ob ich da bin, wirklich. Als ob du mich sehen kannst, als ob du mich hören kannst. Ich bin's ja. Bleib in Connection. Und leb mit mir als den lebendigen Gott. Jesus bringt es immer auf so eine menschliche Ebene runter, damit wir das kapieren, wie die Beziehung zwischen uns und Gott ist und wie die Beziehung von Gott zu uns ist. Und nimmt das Beispiel von einem ganz normalen, schwachen, weltlichen Vater. Vers 11. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihm um Brot bittet? Ich wahrscheinlich, wenn ich stänkern will. Aber im Normalfall, wenn meine Kinder Hunger haben, dann kriegen die auch Essen. Ne? Ist klar. Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange. Ja, Piet wird sich da freuen. Oder auch, wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm ein Skorpion geben? Natürlich nicht, weil er sonst stirbt. So, ne? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird denn der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Und das ist total logisch. Ich liebe meine Kinder. So, ich versorge meine Kinder, aber ich bin böse. Ne? Paulus sagt, in dem Menschen wohnt nichts Gutes, und das weiß ich. Das stimmt. Außer er hat Christus, dann wohnt was Gutes in den Menschen. Aber ich, der ich schwach bin und auch oft egoistisch oder dumm, versorge trotzdem meine Kinder mit allem, was ich geben kann, so gut es geht. Warum? Weil ich mein Kind liebe. Aber wie viel mehr will Gott das tun? Weil er ist in allem gut. Also es ist nicht das Problem Gott, sondern das Problem sind wir. Und wenn wir in manchen Bereichen keinen Sieg haben oder keinen Frieden oder keine Freude, keine Frucht oder kein Vertrauen in Gott finden oder glauben oder sonst irgendwas so oder keine Wunder sehen, so dann liegt das vielleicht an uns, dass wir nicht annehmen, dass alles da ist. Ich finde es so schön, was Gott uns hier Gutes gibt. Jesus betont hier gar nicht Dinge dieser Welt, und der Vater wird dir Essen geben, das dich satt macht, und dich bekleiden, dass du nicht frierst, und deinen Job segnen oder was auch immer, sondern wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Und das ist eben das Schöne, wer ins Gebet geht, der findet Gemeinschaft mit Gott, und zwar durch den Heiligen Geist. Und wenn Gott zu mir redet, gehe ich oft aus meinem Gebet raus und ich bin in der gleichen Situation, da hat sich nichts geändert. Aber ich habe Frieden da drinnen und Ruhe auf einmal, weil der Geist redet. Und als Tipp, als praktischen Tipp kann ich sagen, gerade dann, weil das Gebet ist halt der Bereich, der am meisten angefochten ist. Noch mehr als dienen oder Essen geben oder Bibel lesen oder sonst irgendwas. Ist echt schwer, im Gebet dran zu bleiben, weil gerade da wirken auch die anderen Kräfte. Und du wirst schnell abgelenkt oder du pennst ein oder was auch immer. So, ne? Aber jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Lass uns im Gebet wachsen. Ja, reicht auch. Ja. Ja, ich danke dir, dass du deinen Geist gibst und der dann in unser Leben spricht und der uns zuruft, so dass du alles zum Guten wendest, auch wenn es vielleicht schwer ist oder nicht zu verstehen. Ja, das ist das, was du uns gibst. Das ist das, was wir finden. Und das ist das, was, ja, ist die Antwort, die wir bekommen, ja, dass wir dir vertrauen können. Herr, lehre uns das Beten, so dass wir immer mehr dich erleben als lebendigen Gott und als wahrhaftigen, der einfach zu allem fähig ist. Denn du bist so riesig und so groß und so herrlich und so gut. Vater, da ist nichts, was irgendwie dir entgegenstehen könnte. Da ist niemand, der dich richten kann oder dir ins Wort fallen kann. Jedes Knie wird sich beugen, egal wo. Ja, du bist der, der nicht erschaffen ist, der alles erschaffen hat. Vater, ich danke dir, dass du so nah bist und so persönlich und dass deine Gnade so mächtig ist und so viel Gutes tut. Ja, dass du sagst, unser Zuchtmeister ist deine Gnade. Ja, und das, was du uns gibst an Frucht, ist die Liebe, die alles erfüllt. Ja, hilf uns zu wachsen in den Bereichen, wo wirklich Not ist. Und pass auf unsere Herzen auf, dass wir diesen besseren Teil erwählen, den Maria erwählt hat. Ja, dass wir nicht verpassen, durch das ganze Tun zu deinen Füßen zu sitzen. Ja, und ich kenne mich so oft, dass ich auch im Gebet wie Martha bin und für alles mögliche bete und plan, aber irgendwie überhaupt nicht zu deinen Füßen war und dich angeguckt habe, persönlich. Segne noch den Sonntagabend-Gebetskreis hier. So viele Wunder, die wir da schon gesehen haben. So viele Gebetserhörungen, die sofort passiert sind oder am nächsten Tag. Ja. Sei du lebendig in unserem Leben, sodass das hier auch Sinn macht. Und hilf uns zu wachsen in den Bereichen, die wirklich kostbar sind. Und danke, dass du uns veränderst, wenn wir bei dir sitzen und auf dich sehen, dass wir dir da ähnlicher werden und dass selbst der große Goliath einfach nur klein wirkt, im Gegensatz von dir her. Ja. Amen.
Also lass uns noch beten.